Guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt. Ihr seht einen Film an zum Zeitvertreib. Rosamunde Pilcher oder ein Actionfilm. Letzteres würde eher in meine Vorlieben passen als Ersteres. Ohne Wertung. Und plötzlich, nach den ersten Minuten, seid ihr mitten im Geschehen. Dann ist es nicht mehr länger Zeitvertreib und Entspannung, sondern spricht irgendetwas in eurem Leben an. Es ist mir zum Beispiel so gegangen vor einiger Zeit bei dem Film 96 Hours Taken mit dem Hauptdarsteller Liam Neeson. In dem Film geht es darum, dass seine heranwachsende Tochter, 18- oder 20-jährig, wie auch immer, auf einem Europa-Trip gekidnappt wird. Und der Film handelt davon, wie der Vater, der verdeckt als braver Familienvater in den USA arbeitet, in der Nähe zu seiner Tochter und seiner geschiedenen Frau, auf einmal ungeahnte, nicht gewusste, von der Öffentlichkeit gewusste Fähigkeiten an den Tag legt, um seine Tochter wieder zurückzubekommen. Jeder, der Familienvater ist und eine Tochter hat, der spürt vielleicht den Retter- und den Beschützerinstinkt, wenn das mit seiner eigenen Tochter passiert wäre. Ich habe mir den Film mehrfach angeschaut. Ich habe Joanna und auch Priska gebeten, ob sie mal von ihren Vorlieben Abstand nehmen und auch vielleicht mit mir mal einen Actionfilm anschauen. Und das haben sie gemacht. Und dann kamen die Kommentare, ein Kommentar nur von meiner Tochter, von unserer Tochter, die sagte, ja Papa, ich verstehe dich. Papa, ich verstehe dich. Oder ihr lest ein Buch zum Zeitvertreib oder ihr lest ein Buch, weil es euch einfach interessiert und weil es euch geschenkt worden ist. Und ihr lest das und auf einmal ist es so, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte. Und das ist mir passiert bei dem Buch Die Welt überraschen. Das ist mir echt so passiert bei diesem Buch. Ich bin immer noch wie elektrisiert. Ich kann das natürlich nicht transportieren. Ich kann natürlich alle Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, was die Sprache angeht, euch versuchen zu begeistern. Aber die Begeisterung kann ich nicht transportieren. Ich kann Gott, den Heiligen Geist, ich habe es schon getan, ich kann ihn bitten, Herr, du heilige Majestät, dass der Inhalt dieser Predigt nicht verpufft, versickert und versandet in unserem Leben. Wir alle verbleiben mit einem Kopfnicken, sondern Herr, du bist der Herr der Mission, der Evangelisation, der die Welt erretten möchte. Hilf uns, dass wir zu solchen werden und bleiben, die unserer Berufung treu sind und treu werden. Amen. Es geht in der Predigt heute darum, wie kann ich als Christ meine Mitmenschen für Jesus erreichen? Überraschung für euch, das ist gar nichts Neues. Jeder, der Jesus liebt, möchte das natürlich und sollte das wollen. Und viele von euch verfolgen dieses Ziel mit Herzblut schon seit vielen Jahren. Ich schaue mich hier um und ich erinnere mich an manche Gespräche, an manche Ermutigungen und an manchen Austausch, die ich mit Geschwistern hatte. Sie machen das mit viel Herzblut und persönlichem Engagement. Das ist wunderbar. Bei anderen unter uns ist dieser Auftrag Jesu aus unterschiedlichen Gründen in den Hintergrund getreten. Anderes hat sich in den Vordergrund gedrängt. Neben vielen Gründen könnte es sein, dass es bei der Umsetzung einfach hakt. So nach dem Motto, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht so richtig, wie. Und bevor ich was verbocke, lasse ich es lieber. Ich verstehe das. Leute, ich kenne das Gefühl. Echt. Jesus hat mich mit diesem Büchlein neu ertappt. Ich muss das einfach so sagen. Und daran erinnert, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich dich. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Ich rede jetzt heute Morgen nicht als Besserwisser, um Gottes Willen, nein, sondern ich rede zu euch als ein neu inspirierter, wobei ich mich nicht als Evangelisten sehe. Ich behaupte nicht, dass das, was ich heute sage, sei das ultimative Konzept, dass das nur so geht. Aber versteht das bitte als praktische Hilfe und als konkretes Werkzeug, uns an die Evangelisation und an die Mission, als an unseren Hauptauftrag, als an unsere Berufung, unsere Hauptberufung zu erinnern, dem sich aus Gottes Sicht alles andere in irgendeiner Weise ergänzend unterordnet. Wir brauchen bei allem die Leitung und die Tröstung, die Korrektur, die Ermutigung und die Ermahnung, die warnende und liebende Hilfe von Gott, dem Heiligen Geist, dieser liebenden Heiligen Majestät, der uns in alle göttliche Wahrheit leitet. Die zweite Folie bitte. Zwei Dinge möchte ich uns heute mitgeben. Mission ist keine Aufgabe für Spezialisten, sondern Hauptauftrag der Gemeinde. Und das zweite ist, die Welt überraschen durch einen fragwürdigen Lebensstil. Stichwort Evangelisation. Jeder kennt die Ernüchterung, wenn er von einem Evangelisten und einer Evangelistin, wenn sie aus ihrem Leben erzählen, wie sie Menschen von Jesus erreichen, wie das dann irgendwie klappt. Da sitzt ein Evangelist, um sich einen guten Kaffee zu genießen, in einem Restaurant. Gegenüber wird gefragt, ist der Platz noch frei? Jemand nimmt Platz. Und dieser Mann, diese Frau, dieser Evangelist kommt ins Gespräch mit dem Gegenüber, kritzelt den Heilsweg auf eine Tischserviette, lädt den anderen zum Gottesdienst ein, der kommt auch noch und hört die Botschaft von Jesus und hat hinterher erfragen. Wenn das doch immer so wäre. Wenn das doch immer so wäre. Und dann in der Bescheidenheit des Evangelisten, so hat Gott mich geführt, das kannst du auch. Und du stellst fest, nee, kann ich nicht. Und die Situation, die ich versucht habe, so zu sein, das war eigentlich nur peinlich für mich. Das klappt nicht. Und in dem Zusammenhang, frohe Botschaft, Evangelist, Evangelistin zu sein, ist ein Charisma, ist eine Gnadengabe, wie Hirt und Lehrer, wie Prophet, wie Apostel, Evangelist, die nicht jedem von Gott, dem Heiligen Geist, gegeben ist. Das heißt aber nicht, wenn du kein Evangelist bist, wenn du dieses Charisma des Evangelisten, der Evangelistin nicht hast, dass du sagst, okay, das sind ja Spezialisten, ich bin raus aus der Nummer, lass die mal machen, ich arbeite denen zu. Evangelisation ist eine Hauptaufgabe für jeden Christen und Evangelisation ist ein Lebensstil. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, nicht den Beuteblick zu haben, sondern den Blick Jesu für die Menschen zu bekommen. Den Blick und das Herz Jesu. Dazu müssen wir immer wieder neu einen liebevollen Umgang mit unserem Herrn Jesus pflegen. Und dann lernen wir auch im Laufe der Zeit von Jesus zu reden, ohne dass es peinlich wird. Wir hauen immer wieder daneben, wir sind Menschen. Wisst ihr, frohe Botschaft, selbst wenn es für uns peinlich wird, für Jesus wird das nicht peinlich. Er hat da Verständnis für. Wir nehmen das wahr. Wir nehmen diesen Auftrag wahr, in aller Unvollkommenheit von unserer Hoffnung weiterzuerzählen. Fehlen uns Evangelisten, fehlen uns Evangelistinnen, dann habe ich einen Vorschlag. Dann lasst uns für diese Männer und Frauen beten, dass Gott sie uns von außen schickt. dass wir unsere Bemühungen um Evangelisation und Mission verstärken. Oder zweitens, lasst uns Gott darum bitten, dass er Brüder und Schwestern aus unserer Mitte erweckt, ihnen diese Gabe verstärkt und sie dann die Gabe der Evangelistin und des Evangelisten haben. Das andere, wir können durchaus evangelisieren und missionieren, ohne dass wir diese Gabe haben. Dazu sind wir fähig, dazu haben wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und noch einmal, weg von unserem Tunnelblick, wie denn Evangelisation zu funktionieren habe. Evangelisation ist viel mehr als nur besondere Events. Viel, viel mehr. Sowohl als auch. Nicht und oder. Dazu möchte ich an dieser Stelle, ich öffne mein Herz und ich bin begeistert von unserer Gruppenarbeit. Ich bin begeistert von unserer Pfadfinderarbeit. Volker hat ganz engagiert und voll von Begeisterung und voll von dem, was Gott da geschenkt hat, uns hineingenommen in die Pfadfinderarbeit und bittet um Mitarbeit. Die Bude ist voll, die Karte ist voll. Gemeindefremde Kinder kommen und stellen Fragen nach Gott. Hallo? Sind wir offen dafür, dass Gott diese Arbeit segnet? Herr, wir müssen evangelisieren. Ach ja, wir sind in der Welt und die Welt ist ja so verschlossen und schlecht. Hallo, Pfadfinderarbeit. Gott hat die Türen geöffnet. Gott segne euch, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pfadfinderarbeit. Gott segne die Mitarbeiterinnen im Frauenfrühstück. Beim letzten Frauenfrühstück, es gab ein paar Holpersteine, das einfach wieder mit Essen zusammenzubringen, und zwar Ratlosigkeit der Gemeindeverwaltung inklusive. Von 13 Frauen waren 10 aus dem Ort, gemeindefremd. Hallo, Gott schenkt eine offene Türe und das nicht nur nach der Corona-Zeit, durchgängig die ganzen Jahre. Gott segne euch Mitarbeiterinnen und ihr alle, die ihr beteiligt seid in der Frauenarbeit. Die Männerarbeit ist vor der Corona-Zeit zu Ende gegangen und noch nicht wieder erweckt. Machen wir die Türe auf und bitten Gott, dass er uns Männer schenkt zum Doppelkopf, zum Männerabend und dann zur Vertiefung zum Männerfrühstück. Wo sind die Männer unter uns, die das auf dem Herzen haben und sagen, alles andere ist unwichtig, ich möchte das. Ich möchte meiner Berufung und Sendung in diesem Segment treu sein. Wir brauchen Männer, die die Kappe aufnehmen und sagen, koste es, was es wolle. Jesus, hilf mir. Ich möchte Männerarbeit machen. Ich möchte Männer erreichen. Ich möchte ohne Zwang und ohne, dass es peinlich wird, Gemeinschaft mit gemeindefremden Männern aufbauen, dass unsere Männerkreise so attraktiv sind, so einladend sind, dass fremde Männer einfach kommen, gemeindefremde Männer, Freunde kommen, die eigentlich interessiert sind oder Christus fern sind. Großartig. Und die vielen anderen Dinge, die Pflege von Freundschaften und manche andere Initiativen. Die nächste Folie, bitte. Es ist noch einmal der Text mit den Ellen vorgelesen hat, Kolosser 2, der Predigt zugrunde liegt. Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ihr seht, dass ich drei Dinge angemerkt habe. Einmal Gebet, einmal Verkündigung und ein kluger Umgang und freundliche Antworten. Das ist der Weg, den Paulus für die Mission und Evangelisation zeigt. Mutige Verkündigung, Charisma des Evangelisten, betende, wachsame und in ihrem Leben bereite Christen, die die Evangelisation unterstützen, weil sie einen Lebensstil führen, der fragwürdig ist, der hinterfragbar ist, der Fragen aufkommen lässt. Viele von euch sind schon so unterwegs. Das ist wunderbar. es soll eine Ermutigung heute sein, dass ihr auf dem richtigen, guten Weg seid. Man muss nicht zuerst sich den Mund fusselig reden. Aber wenn Jesus so sehr in meinem Herzen wohnt, dass mein Lebensstil und das, was er möchte, wie das Atmen schon zu meinem Leben gehört, dann werden Menschen fragen. Wir erleben das. Garantiert. Ich rede nicht als Theologe und Prediger vom grünen Tisch. Das ist die Realität. Ich rede jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Das ist doch eine Sache der Seelsorge. Und diejenigen, die das erleben, denen wäre das gar nicht recht, dass man das sagen würde. Aber das geschieht. Und wir sehen hier, dass Paulus sagt, dass gebetet werden soll, dass Gott offene Türen schenkt. Bitte haltet euch nicht an dem Begriff Geheimnis Jesu auf. Das ist aus dem Zusammenhang des Kolosserbriefes zu verstehen. Das bedeutet, das ist kein Geheimnis mehr. Früher, die Zeiten vor Paulus, war das noch ein Geheimnis. Da haben die Juden gemeint, man könne nur zu Gott kommen, wenn man Jude wird, wenn man sich dem Gesetz unterwirft und wenn man das Gesetz hält. Und dem Paulus wurde bewusst, das gilt nicht mehr seit Jesus. Das ist ein offenes Geheimnis. Christus in euch. Juden wie Nichtjuden. Alle, aus allen Schichten, aus all den Berufungen, aus all den Nationen und Populationen sind zu Christus eingeladen. Und so ist Paulus unterwegs. Betet, dass ich Christus verkündige, was er für die Menschen getan hat. Und dann natürlich die Wachsamkeit. Die nächste Folie, das ist nochmal eine Verdeutlichung. Der zweifache Weg der Evangelisation. Einerseits begabte Evangelisten, von Gott begabt, Evangelistinnen auch, mutige Verkündigung. Und auf der anderen Seite die Gemeinde, evangelistische Gläubige, im Gebet, in Wachsamkeit, im klugen Umgang, in freundlichen Antworten, mit einem fragwürdigen Lebensstil. Ein Blick zurück in die Anfänge der Gemeinde Jesu im römischen Imperium. Die nächste Folie. Das hat das Vielvölkerimperium elektrisiert. Und keine Verfolgung und kein Märtyrertod und keine Verleumdung und nicht der Raub der Güter der Christen hat dieses Zeugnis getrübt. Sie haben gefragt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Warum ist das bei euch so? Ihr bittet nicht nur für euch, ihr sorgt nicht nur für euch, ihr bittet für eure Feinde, ihr versorgt auch diejenigen, die euch hassen. Wie ist das möglich? Und dann haben die Christen Zeugnis abgelegt. Und der Kaiser Julian, dem war das sehr suspekt und der hat wirklich Angst gehabt, dass das römische Imperium in seinen inneren Gefügen auseinanderfällt. Dazu muss man wissen, die Römer waren tolerant. Jeder durfte seine Religion praktizieren, wenn der Kaiser als Herr und Gott angebetet wurde und ihm geräuchert wurde. Alles andere, du konntest glauben, was du wolltest. Die blutigen Taurobolien bei dem Mithraskult, schrecklich, kannst du glauben, Hauptsache du räucherst dem Kaiser. Ihr Christen, ihr könnt an den gekreuzigten Galiläa glauben, kein Problem. Ein paar Weihrauchkügelchen vor dem Bild des Kaisers und alles ist klar. Herr und Gott, da haben die Christen gesagt, nein. Herr, du bist unser Herr und Gott. Und das war verdächtig, weil, Achtung, die Christen waren Atheisten, Atheos. Sie glaubten nicht an das vorgegebene Gottesbild, das alles zusammenhält, die Anbetung des Kaisers und der Obrigkeit. Und damit, was in der Logikkonsequenz der Römer war, eine Staatsfeinde. Das muss man begreifen. Deswegen wurden sie verfolgt. Sie wurden Atheisten genannt. Sie wurden verächtlich die Galiläer genannt, weil Jesus aus Galiläa kam. Das hatte sich herumgesprochen. Kaiser Julian sagt nun zu diesen Atheisten, begreifen, er sagt das zu seinen Beamten, die nächste Folie mal. Nee, die, okay. Er sagt das zu seinen Beamten, begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit, das Christentum also, der Atheismus am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber Fremden und durch die Fürsorge für die Bestattung der Toten und die angebliche Heiligkeit des Lebens. Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden ausleben, denn es ist beschämend, als wenn die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die unsrigen. Alle sehen, dass die unsrigen offenbar unserer Fürsorge ermangeln. Das Leben hat den Kaiser, es ist bis in die oberste Hierarchie gedrungen, der Christen, hat ihn durcheinandergebracht. Und es gibt eine kaiserliche Direktive, dass er per Kommando ein Sozialprogramm aufgerufen hat. Ja, ich habe das mal so ein bisschen karikiert. Cäsar befiehlt Tribune, Legaten, Magistraten, lebt jetzt wie diese Atheisten. Los, 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 los. Und die Guten, hä? Wie jetzt? Wie soll man das denn machen? Ihr könnt euch vorstellen, dass Julians neues Sozialprogramm grandios scheiterte. Warum? Er erkannte nicht, dass die Christen aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nun können wir heute, 2000 Jahre später, den Lebensstil unserer Brüder und Schwestern nicht kopieren. Unsere Herausforderung besteht darin, herauszufinden, wie ein ähnlich hinterfragenswertes Leben im 21. Jahrhundert aussieht. Wenn wir meinen, dass unser Gottesdienstbesuch und unsere Tischgebete die Menschen heute neugierig machen, dann irren wir uns. Christen gehen eben zum Gottesdienst, Christen beten. Christen singen über Gott und ihren Glauben. Es wird nichts anderes von den Menschen erwartet. Das ist nicht überraschend. Genauso ist es mit unseren Worten. Wenn die Zuhörer zu wissen glauben, was wir sagen werden, und wir genau das sagen, was erwartet wird, überrascht es keinen. Eine alte Kommunikationstheorie besagt, ist die Vorhersehbarkeit hoch, sind die Effekte gering. Wenn jeder weiß, was kommt, ist es nicht überraschend. Vor allem geht es nicht darum, ab und zu mal was Überraschendes, aber ansonsten ganz Gewöhnliches zu tun. Wir sind gesandt, Menschen die Botschaft von und über Jesus nahe zu bringen. Das ist die oberste Priorität. Und ich höre schon, ich spüre schon in meinem Herzen und Leben, wie sollen wir das denn machen? Mein Leben ist so geregelt, ich weiß es überhaupt nicht. Hört mir weiter zu. Es geht nicht nur darum zu sagen, oh schaut, gute Predigt, ja, ich habe da ein paar Mängel entdeckt, ich habe da und hin und her Fragen, aber Mission, Evangelisation, bin ich ganz bei dir, das ist mir wichtig. Das reicht nicht. Es reicht nicht nur abzunicken, dass es heute eure Zustimmung hat. Oder auch vielleicht nicht. Diejenigen, die sagen, nee, so mache ich das nicht, die frage ich zurück, wie macht ihr es denn? Wie macht ihr es denn? Gott segne euch, die Menschen zu erreichen. Das ist kein Patentrezept, was ich heute vorstelle, aber ich möchte euch darauf hinweisen, es geht darum, nicht nur abzunicken, sondern es geht darum, diesen Wert. Ich möchte Menschen mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen, durch bestimmte Gewohnheiten einzuüben. Dann ist der Wert nichts wert. Dann ist der Wert wertlos, wenn ich das nicht einübe, wenn ich das nicht immer in Gemeinschaft mit anderen praktiziere. Ich komme da gleich drauf. Denn gerettet sein gibt Rettersinn. Ich möchte uns, die nächste Folie, das ist entscheidend, die nächste Folie zeigt uns, worum es geht. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir eine Beutementalität haben. Was meine ich damit? Beispiel, der Gründervater von Kenia, Jomo Kenyatta, wird folgendes Zitat zugeschrieben. Als die Missionare kamen, hatten die Afrikaner das Land und die Missionare die Bibel. Sie lehrten uns, mit geschlossenen Augen zu beten. Als wir sie öffneten, hatten sie das Land und wir die Bibel. Ob das genauso gesagt worden ist, kann ich nicht nachprüfen. Aber dahinter steckt ein ganz, ganz schreckliches, großes Übel. Der Segen, die Bibel zu kennen oder Christ oder Christin zu werden, wurde dem Übel der Kolonisation zugute geschrieben. Das ist eine grausame Verzerrung von Segen. Wir müssen uns bei unseren Mitmenschen davor hüten, wie Kolonialisten oder Geschäftsleute zu wirken, weil für uns etwas herausspringt, wenn wir sie segnen, wenn wir sie zum Gottesdienst einladen und so weiter. Bei allem geht es darum, die Menschen um uns herum mit den Augen Jesu zu sehen. Nächste Folie. Diese Predigt setzt also einen Doppelpunkt. Ich reiß das nur an. Ich habe da 5 Bücher, die von meiner Seite aus umsonst sind. Wenn ihr sie bezahlen wollt, sagt es mir. Der Betrag, der geht dann in die Gemeindekasse. Das sind 8 €, glaube ich. Das ist für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte mitmachen. Ich möchte das vertiefen. Ich möchte prüfen, was da steht. Ich möchte die Schritte wirklich definieren. Ich möchte in Gemeinschaft mit anderen das tun. Unabhängig von den Events, die wir planen. Unabhängig von der Pfadfinderarbeit. Unabhängig vom Frauenfrühstück. Unabhängig auch von der Männerarbeit, die hoffentlich bald beginnt. Unabhängig von den persönlichen Bemühungen. Jeder kann das. Jeder kann das, der will. Jeder. Und ich schließe mich da ein. Fehler inbegriffen, Peinlichkeiten inbegriffen. Hey, in welchem Namen sind wir unterwegs? Wir sind im Namen Jesu unterwegs. Bewegt dich das, dass Jesus dich errettet hat? Warum bist du überhaupt Christ? Warum? Ist Christsein für dich vielleicht wie ein nettes, schön anzusehendes Etikett, das man sonntags anlegt und im Alltag zur Seite legt? Und wie das Hemd jeden Tag wechselt? Oder ist Christsein für dich wie eine interessante Illustriertenseite, die für eine Zeit lang deine Aufmerksamkeit hat und dann weitergeblättert wird? Hey, das ist furchtbar, wenn das so wäre. Es geht um Nachhaltigkeit. Ich rufe all die Halben und ich rufe all diejenigen, die auf der Suche nach Jesus sind. Ruft den Namen des Herrn an. Bittet ihn, eure Seele und euer Heil zu sein, euch zu erretten. Herr, rette meine Seele. Rette mich. Ich weiß alles über dich, aber ich habe diesen entscheidenden Schritt noch nicht getan. Und dann bist du berufen. Dann bist du gesandt. Dann bist du bevollmächtigt. Es geht doch nicht darum, ein paar interessante Geschäftspunkte, die uns als Christen wichtig sind, weiterzugeben. Es ist ein Lebensauftrag. Und wenn Gemeinde sich nicht mit diesem Hauptauftrag beschäftigt, dann drängen andere Dinge in den Mittelpunkt und verdrängen den Hauptauftrag. Und wir müssen uns prüfen, ob das bei unserer Gemeinde so ist. Ich gehöre zu euch. Ich sage das nicht korrigierend. Ich sage das nicht als jemand, der alles besser weiß. Ich sage das einer, dem das Anliegen dieser Gemeinde mit anderen von euch schon Jahrzehnten auf dem Herzen ist. Ich möchte, dass das Licht an diesem Ort weiter leuchtet. Ich möchte, dass das Licht des Evangeliums an die junge Mannschaft, wie es schon geschieht, weitergegeben wird. 5 Gewohnheiten. Ihr seht, es ist das Wort Segen. Wer möchte nicht gesegnet sein? Wer möchte nicht den Segen weitergeben? Wir sind gesegnet und berufen, den Segen Gottes weiterzugeben. Und hinter jedem dieser Buchstaben ist ein Schritt, den wir einüben können. Wer jede Woche Menschen segnet, wird großzügiger werden. Zu segnen ist mehr als nur Gebet. Das Wort für segnen heißt griechisch eulogein. Gutes sein, das Beste meinen. Das bedeutet, segnen heißt nicht nur, ich bete jetzt für jemanden, ich spreche eine Segensformel aus, sondern ich wünsche jemandem Gutes, ohne was dabei zu erwarten. Ich habe ein offenes Auge für die Dinge der Menschen. Die Ermutigung ist für andere in der Kultur des Hasses und des Kritisierens und des Nörgelns. Wir Deutschen sind Weltmeister darin. Ermutigung ist Sauerstoff für unsere Seele. Von einem guten Kompliment kann ich 2 Monate leben. Das heißt nicht, dass wir eine Schleimspur hinterlassen. Die Menschen mit den Augen Jesu sehen, heißt, echte gute Komplimente zu verteilen. So segnen wir die Menschen. Von einem guten Kompliment kann ich 2 Monate leben. Essen, wer gemeinsam mit anderen isst, wird gastfreundlicher werden. Jesus ließ sich zum Essen einladen und geriet deshalb in Verruf. Er sah den Menschen, Tischgemeinschaft mit Nichtchristen bedeutet nicht das Einverständnis mit ihrem gottlosen Leben, aber Offenheit für ihre Sorgen, Nöte und Hobbys, ohne dabei Gottes Forderungen aus den Augen zu verlieren. Beziehungen führen zur Umkehr. Und jetzt kommt eine wahnsinnige Formulierung, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bekehrung erblüht in Gemeinschaft. Essen. Geh Gott hören. Wer das Hören auf Gott pflegt, wird zunehmend zu einer geistgeleiteten Persönlichkeit. Zeit mit Gott verbringen. Lernen, Störsender auszuschalten. Bitten, dass Gott, der Heilige Geist, redet. Bitten, dass er von eigenen Emotionen hilft zu unterscheiden zu seiner Stimme, die oft sehr leise ist. Auf Gott hören lernen. Entdecken. Wer Jesus immer mehr entdeckt, wird ihm immer ähnlicher werden. Die ersten Christen in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten, die wussten mit dem Begriff Jesus lernen etwas anzufangen. Was bedeutet das? Wo erfahren wir von Jesus? Meistens in den Evangelien. Das bedeutet, die Evangelien rauf und runter zu lesen. Das ist überschaubar. Neben eurer stillen Zeit, euch mit Jesus zu befassen. Wer weiß, wie Jesus getan hat. Was Jesus getan hat, wie er sich verhalten hat, dem wird Jesus mehr und mehr zum Held, zum Vorbild, zum König des eigenen Lebens. Und wenn er dann gefragt wird, kann er eine Menge erzählen. Es gibt ein Beispiel, das Michael Frost, der das Buch geschrieben hat, anführt. Er hat einen Vortrag vor Leitern der christlichen Surfer in Australien gehalten und er fragte, wer in den Augen der christlichen Leiter der absolute Surfkönig ist. Wurde ein Name rausgeschrien, der Saal bebte. Ja, also das war klar, wie begeistert das. Er war mehrfacher Weltmeister, dieser genannte Name. Und dann war die zweite Frage, was fasziniert euch denn besonders an seinen Eigenschaften? Der Busch bebte. Ja, der Tumult, der legte sich erst nach und nach. Und dann kam die eigentlich ziemlich gemeine Frage, wie denkt ihr über Jesus? Und die christlichen Leiter wurden auf einmal ganz still. Er ist mein König, hat mir meine Sünden vergeben. Und da kam nichts mehr. Und es kam die gemeine Frage von Michael Frost: Meine Brüder, warum ist das so? Wenn wir uns wenig mit Jesus beschäftigen, können wir wenig von ihm sagen. Das steckt dahinter. Nicht anstelle unserer stillen Zeit, aber Gemeinschaft mit Jesus haben. Er ist nicht jetzt präsent leiblich unter uns, aber das lebendige Wort Gottes in den Evangelien im Neuen Testament schildert uns den Herrn. Und wenn wir uns damit befassen, dann wird Jesus zu einer festen Größe, zu einem festen Vorbild und unser Leben wird sich vielleicht unmerklich auch verändern. So dass es ihm gefällt. Wir werden immer Sünder bleiben, wir hauen immer wieder in eine falsche Richtung. Aber Jesus ist da und er sieht unser Bemühen und er hilft uns bei all den Verlustängsten und Sorgen, die wir haben. Ich möchte euch bitten, euer Leben neu zu hinterfragen, um Jesu Gesandte in der Welt zu sein. Ich lade dazu ein, das Konzept von heute, Segen, mit anderen von euch auszuprobieren. Das ist kein Husarenstück vom Prediger Ralf Overhoff. Das ist etwas, was ich verteilen möchte an euch. Und ihr seid Geliebte weiterhin, wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich. Aber dann bitte, hakt das nicht ab, sondern überlegt euch, wie ihr eure Gesandtschaft, eure Berufung in eurem Leben lebt, ohne dass sie versandet. Die anderen, die vielleicht erwägen, daran teilzunehmen. Hier sind 5 Bücher. Sind umsonst. Ich lade ein. Ich hatte nur Glauben für 5. Ich hätte auch 50 bestellen können, aber das wäre zu viel gewesen. Ich hätte auch 10 bestellen können. Aber ich habe erst mal gedacht, langsam anfangen, dieses Buch zu lesen, zusammen zu lesen, ist der Erfolg garantiert. Das ist Jesu Sache. Nicht Erfolg ist das Ziel, sondern Gottes Ehre durch Mission. Nicht überraschen ist das Ziel, sondern Gottes Liebe zu leben und bereit zu sein, gute Antworten zu geben, die der andere versteht, wenn wir nach dem Warum gefragt werden. Lasst uns dabei einander gegenseitig ermutigen, korrigieren, beten und erwarten, dass Jesus handelt, denn um ihn und seinen Auftrag geht es. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und kehrt um, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Die Welt überraschen durch ein hinterfragenswertes, fragwürdiges Leben. Ein Leben, das Fragen weckt. Wer die Welt überrascht, kann mir erzählen. Amen.